Ja, das war eben ein Gebet, was wir gesungen haben. Und es ist auch wirklich so, wenn Gott uns nicht beschenkt, wenn er uns nicht seinen Geist gibt, dann haben wir nichts weiterzugeben. Und darum ist das dieses Lied immer ein ganz besonderes, für mich jedenfalls, eine ganz besondere Hinführung, ein ganz besonderes Gebet, auch für die Verkündigung. Ich war in früheren Zeiten, nicht in meinem früheren Leben, ich habe nur eins auf dieser Erde, in früheren Zeiten in der Wittenberger Gemeinde eine Zeit lang Jugendmitarbeiter, dann zuletzt, bevor wir hier nach Pützow gezogen sind, Jugendleiter. Und bei einer Jugendmitarbeiterrüste erzählte uns der Prediger, damals schon, 50 Jahre her, das Wort, das Paulus an Timotheus schreibt, ist völliger Unsinn. Wenn Paulus schreibt, betet ohne Unterlass, das kann doch gar nicht sein. So einen Blödsinn kann man doch nicht machen. Ich kann doch nicht beim Autofahren beten. Ich kann doch nicht beim Arbeiten, wenn ich am Schraubstock stehe oder an der Drehbank stehe, kann ich doch nicht beten. So einen Unsinn kann man einfach nicht für wahre und bare Münze nehmen. Damals in unserer Unerfahrenheit, in unserer Jugend, haben wir noch gesagt, na ja, da ist ja vielleicht doch was Wahres dran. Aber mittlerweile, im Laufe des Lebens kommt man eben dahinter, dass es nicht nur bestimmte Zeiten gibt, in denen man mit Gott reden kann. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir bei ihm klingeln, er den Schalter umlegt und dann sagt, so, jetzt darfst du mit mir reden. Also das wäre für mich ein völliger, unnormaler Zustand. Gott kann ich immer anrufen. Und in den letzten Jahren meiner Arbeitszeit war ich ja viel unterwegs mit dem Auto. Und ich muss sagen, ich habe beim Autofahren oft gebetet. Oft um Hilfe gerufen, wenn plötzlich so eine Situation vor mir war, die ich vorher gar nicht eingeplant habe. Einmal habe ich 3 Nächte hintereinander gearbeitet und bin am Morgen von Potsdam zurückgekommen. Und in der Kurve zwischen Goldberg und Dobbertin, mit einmal wusste ich gar nicht mehr, wo ich bin. Ich wusste nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich wusste nicht, wo ist das jetzt? Was kommt wohl jetzt als nächstes auf mich zu? Ich war so weggetreten. Ja, vielleicht war es Sekundenschlaf, jedenfalls in der Situation war ich völlig hilflos. Mir blieb nur noch das eine übrig, Herr, steh mir jetzt zur Seite, hilf mir. Und da gab es so auch manche andere Situationen auf den Autobahnen, die ich gefahren bin, wo ich wirklich nur noch um Hilfe beten konnte. Und es war dann auch kein Problem zu danken, ich konnte trotzdem weiterfahren. Ich musste nicht erst anhalten, irgendwo in die Ecke gehen und dann Gott dafür danken, dass jetzt die Situation geklärt ist. Nein, hatte ich überhaupt kein Problem. Ich habe das auch in meinem Leben erfahren, in meinem Arbeitsleben, bei mancher schwierigen Situation war es einfach möglich, Gott um Hilfe anzuflehen. War es einfach normal, dass man eben auch Gott die Situation ganz kurz, er kennt die Situation ja, aber wir Menschen haben nun mal das Gefühl, das müssen wir immer alles erklären, als wenn Gott das nicht wüsste. Und wir dürfen dann auch um Hilfe und Beistand bitten. Also für mich ist dieser Aufruf, den Paulus hier sagt, betet ohne Unterlass, überhaupt kein Unsinn. Und dann habe ich in einer Auslegung gelesen zu diesem Vers: Gott hat uns Menschen von Anfang an so gemacht, und im Paradies war die Beziehung Mensch-Gott eine ungestörte Beziehung. Und durch den Sündenfall ist das nämlich erst gekommen, dass der Mensch diese von Gott gewollte Verbindung einfach nicht mehr, in Klammern, brauchte, nicht mehr haben wollte. Aber es ist nun mal so, der Mensch ist Geschöpf Gottes. Ich war noch nie Tier, bin auch froh darüber, dass Gott mich als Menschen geschaffen hat. Aber ich weiß, dass im Menschen prinzipiell die Sehnsucht danach liegt, mit einem Gott zu reden. Ob es die Indianer waren in Amerika, sie haben ihre Götter gehabt. Ob es die Eingeborenen in Australien waren, sie haben ihre Götter gehabt. Ob es die unterschiedlichen Weltreligionen sind, Buddhismus, Hinduismus, sie haben sich alle ihre Götter gemacht. Weil der Mensch von Gott darauf angelegt ist, dass er eine Beziehung zu dem Gott hat. Und wenn er den lebendigen Gott nicht kennt, dann macht er sich eben selber Götter. Dann sind die Sterne Götter, dann sind die Bäume Götter oder auch die Berge. Oder irgend solche Dinge, die der Mensch zu Gott erklärt. Oder er macht sich selber Figuren und betet sie dann als Gott an. Der Mensch ist von Gott aus auf das Gespräch mit Gott angelegt. Und das ist auch etwas von dem Neuen, von dem Paulus spricht: Wenn der Mensch eine neue Kreatur ist, eine neue Schöpfung ist, wenn er gläubig geworden ist, dann hat er auch wieder eine neue Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dann geht es auch darum, dass auch unsere Gedanken sich auf Gott beziehen. Ohne Gott drehen sich unsere Gedanken, das stand auch so in dieser Auslegung, ohne Gott drehen sich unsere Gedanken immer nur um uns selbst. Um unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, um unser Fortkommen. Aber wenn wir mit Christus verbunden sind, dann will er auch unsere Gedankenwelt beeinflussen, und dann dürfen wir auch mit ihm reden. Und wenn es ganz still ist, wenn es nur ein Gedanken ist, er kennt unsere Gedanken. Das erst einmal zur Einführung zu unserem Predigttext, den wir im 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 6 finden. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Ein Brief, den Paulus an seinen engsten Mitarbeiter schreibt, an Timotheus, den er ja auch seinen Sohn im Glauben nennt. Und er beauftragt ihn damit, das auch in den Gemeinden kundzutun. Ich ermahne euch nun, dass ihr im Gebet bleibt. Und es geht hier um ein Gebet, das in erster Linie sich um die menschlichen Beziehungen und menschliche Bedingungen handelt und auch darum dreht. Wenn wir uns das Vaterunser ansehen, fängt Jesus erst einmal an, Gott zu rühmen, ihn zu preisen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Aber hier an dieser Stelle geht es um menschliche Dinge, um zwischenmenschliche Beziehungen. Und wenn Paulus das so in der Reihenfolge schreibt, flehen, Luther übersetzt bitten, eure Gebete, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Was heißt das erstmal für alle Menschen? Gebet für alle Menschen. Meist verfallen wir dem Irrtum, dann auch alles global zu sehen. Und unsere Bitte kann dann auch lauten, Herr, erbarm dich über diese Welt, sei du allen Menschen gnädig. Und wir gehen gar nicht darauf ein, dass in dem Alle auch der Einzelne gemeint ist. Und das ist mir so wichtig geworden. Wenn Paulus hier so schreibt für alle Menschen, dann geht es auch um den Einzelnen, um den Nächsten, um den, der an meiner Seite steht. Da geht es im Gebet darum, dass die Eltern für ihre Kinder beten. Die Kinder, wenn sie gläubig sind, für Vater und Mutter beten. Ich in der Gemeinde für meinen Bruder, die Schwester bete. Ich darf auch für die ganze Gemeinde beten, kein Problem. Aber Gott legt es mir so auf die Seele, jetzt bei dieser Vorbereitung, dass mir der Nächste erstmal ganz wichtig wird, ehe ich die große, weite Welt sehe. Und warum? Warum ist es so notwendig, den Einzelnen zu sehen? Warum ermahnt Paulus diese Bitte, Fürbitte, Danksagung? Auch für meine Nächsten. Ich sage nichts Neues. Vielleicht geht es euch anders, aber es gibt eben auch in der Gemeinde Menschen, zu denen ich einen guten Rat habe, die mit mir auf einer Welle sind, die mir sympathisch sind. Es gibt aber in der Gemeinde auch Menschen, naja, gut, weil es eben meine Geschwister sind, bekommen sie auch noch die Hand gereicht und ich sage ihnen auch noch guten Tag. Aber enge Gemeinschaft brauche ich mit denen nicht, nach meinem menschlichen Gefühl. Und jetzt sagt Paulus, genau den sollst du im Auge haben. Oder die, die dir so unsympathisch sind. Da sollst du Fürbitte tun. Du sollst sogar dafür danken, dass dieser unsympathische Mensch an deiner Seite steht. Und du sollst für ihn bitten, dass es ihm gut geht. Wenn ich das so praktizieren kann und praktiziere, dann spüre ich eine Veränderung in mir selbst. Und das kann ich wirklich auch so bezeugen. In mir selbst, in der Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Wenn ich es schaffe, mich zu überwinden und für den oder die, die mir unsympathisch sind, zu beten, dann überwindet das in mir ein Teil der Abneigung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, aber ich habe es ausprobiert und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut und wichtig ist, gerade für die zu beten, die mir so Schwierigkeiten machen. Betet auch für die in eurem Umfeld, in der Welt, euren Nächsten, euren Nachbarn, am Arbeitsplatz. Und auch da gibt es ja immer wieder Menschen, mit denen wir gut auskommen und mit denen wir unsere Probleme haben. Und auch da sind wir oft gefordert, auch für die zu bitten, die uns so unsympathisch sind. Der Chef, der ständig neue Anforderungen stellt, ständig nicht zufrieden ist mit der Arbeit, der nur meckert. Oder auch die Mitarbeiter, die mich so einfach links liegen lassen. Für die Mitarbeiter, die über mich, über meine Zeit bestimmen wollen, das hast du jetzt zu tun und auch nach Feierabend musst du da sein. Und die auch das mit einem Nachdruck tun, dass es belastend ist. Ich weiß, wovon ich rede. Das habe ich alles hinter mir. Und ich denke, es geht vielen nicht anders. Aber genau dafür, sagt Paulus, ist es gut, wenn wir uns für diese Menschen im Gebet vor Gott einsetzen. Das kostet Überwindung, das weiß ich auch. Aber es ist gut, wenn wir es tun, und wir machen dann eine gute Erfahrung. Für die Könige, für die Hoheiten, für die Verantwortung haben. Warum ist Fürbitte für diese Menschen notwendig? Wenn wir für diese Menschen beten, geht es nicht in erster Linie darum, was ja vielfach dann auch so hineininterpretiert wird in den Text, na, wenn die eine richtig gute Arbeit machen, dann haben wir ein gutes Leben hier unten. So sagt es auch Paulus, dass wir dann in Ruhe und Frieden leben können. Das wird dann auch oft so in diese Art hineininterpretiert. Nein, wenn ich wirklich bewusst für Obrigkeit bete, egal in welcher Staatsform, dann bringe ich damit zum Ausdruck, dass sie auch Menschen sind und dass sie die Kraft und die Führung Gottes brauchen. Sie sind keine vollkommenen Menschen. Und wenn Paulus uns hierfür zur Fürbitte aufmuntert, aufruft, dann heißt das eben auch für uns, wir wissen, dass sie nicht in der Lage sind, alles richtig zu machen. Das, was wir oft erwarten. Das sind doch die Abgeordneten, die haben wir doch alle gewählt, die müssen doch nach unserer Meinung uns fragen und die müssen das tun, was wir wollen. Wir hätten viele Vorschläge, solange wir nicht in der Verantwortung sind. Aber die Fürbitte bedeutet auch, dass wir wissen, sie sind Menschen, die nicht vollkommen sind, die die Kraft, die Führung und die Weisheit Gottes brauchen. Es gibt auch da uns eine andere Einstellung. Ich habe da oft meine Schwierigkeiten, gerade was so unsere Obrigkeit betrifft. Ich bin da kein gutes Vorbild, dass ich sagen könnte, an mir könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Ich kann auch manchmal heftig über Fehler, die ich so sehe, herziehen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir waren ja am Freitag, jetzt zur Danksagung noch, wir waren ja am Freitag zur Glaubenskonferenz in Neumünster. Und da ging es auch um die Danksagung. Und da der Referent, der uns da gedient hat, brachte unter anderem zwei Beispiele. Wenn es darum geht, in allen Dingen dankbar zu sein. Namen habe ich mir nicht gemerkt. Die Person, er nannte sie alle mit Namen, die das so praktiziert haben. Und da ist einer, der wird überfallen, ausgeraubt und kommt so mit heiler Haut gerade noch davon. Und er dankt dafür, dass er noch am Leben ist. Er dankt dafür, dass es das erste Mal ist, dass er ausgeraubt wurde. Anderes Beispiel. Da kriegt einer die Information, dein Haus ist abgebrannt. Auch damit hat mir Gott eine Verantwortung abgenommen. Habe ich keine Verantwortung mehr für dieses Haus, danke. Der Bruder, der uns das so erzählt hat, sagte, er könnte das auch nicht. Und ich hätte auch so meine Probleme, das so zu praktizieren. Aber auch in den negativsten Dingen immer noch wieder etwas zu finden, was zum Danken anregt. Das war so für mich aus diesem Ganzen doch ein wichtiger Hinweis. Dieses wohlgefällige Leben, das hier oft so verkehrt interpretiert wird, wie ich schon sagte, das meint eben, dass wir in aller Ruhe Christus verkündigen können. Denn darauf weist Paulus hin, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es wird ja viel, gern und oft darüber diskutiert, Meinung geäußert, wie kann es in der Bibel stehen, dass Gott dem gnädig ist, dem er gnädig ist. Und wem er nicht gnädig ist, dem ist er nicht gnädig. Dann steht hier, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Was ist denn das nun? Wie soll ich das verstehen? Wir haben mit Hartmut noch beim Kaffeetrinken darüber gesprochen. Ich habe jetzt gerade die 5 Bücher Mose durchgelesen. Und in den letzten Kapiteln des 5. Buches spricht Gott mit Mose und sagt, ehe Israel das Land erobert hat, ich weiß, sagt Gott zu Mose, ich weiß, dass dieses Volk, wenn es in dem Land ist, das ich ihnen gebe, dann weiß ich, dass sie anderen Göttern nachlaufen werden. Ich weiß, dass sie mich verlassen werden. Ich weiß, dass es mir ungehorsam wird, dieses Volk. Obwohl einige hundert Male, gerade in den 5 Büchern Mose, der Hinweis steht, seid gehorsam, erfüllt die Gebote Gottes, dann wird es euch gut gehen. Gott sagt, ich weiß, dieses Volk ist ein halsstarriges Volk und sie gehen ihre eigenen Wege. Und dennoch gibt Gott diesem Volk das Land. Führt es hinein in dieses Land. Beim Lesen dieses Kapitel habe ich mich gefragt, wie würde ich wohl als Mensch reagieren? Wenn ich genau wüsste, der, dem ich so viel Gutes geben möchte, für den ich so viel bereit habe, dass der sich umdreht und mich mit Füßen tritt. Würde ich nicht, also ich würde es garantiert tun, erstmal meine Geschenke zurückhalten. Wenn der so undankbar ist, dann hat er es nicht verdient. Aber Gott gibt. Und nicht nur ein Teil, sondern er gibt diesem Volk das ganze Land, das er ihm versprochen hat. Uneinnehmbare Festungen wie Jericho fallen. Das Land, in das sie kommen, westlich des Jordan, die sind alle so geängstigt und so feige geworden, weil Gott mit diesem Volk ist. Sie haben es erkannt, die Nachbarvölker, die heidnischen Völker haben erkannt, Gott ist mit diesem Volk. Und an Gottes Art hat sich nichts geändert. Und wenn hier steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dann will er das auch. Denn dazu hat er seinen Sohn Christus in diese Welt geschickt. Christus, der für uns, für meine, für deine Schuld und Sünde gestorben ist. Und wenn Gott nur Einzelne herausgerufen hätte und gesagt hätte, die brauche ich nicht, die will ich nicht, die haben gar keine Chance, dann wäre das ein viel verschwendetes Opfer gewesen. Denn Gott hat sich auch im Alten Testament schon immer Leute herausgesucht, die ihm besonders gehorsam waren. Aber in dem Opfer Jesu wird es offenbar, Gott bietet sein Heil, seine Vergebung, seine Hilfe allen Menschen an. Es steht nicht umsonst, und das ist wahr. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und wenn an anderer Stelle steht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, dann weiß Gott schon, ehe wir uns entscheiden, wie wir uns entscheiden. Dann weiß Gott schon, ob wir seine Gnade annehmen oder nicht annehmen. Und wenn Gott weiß, dass wir die Gnade nicht annehmen, na, dann schüttet er uns die Gnade nicht über den Kopf und sagt, du musst jetzt meine Gnade annehmen. Nein. Aber Gott weiß auch, wer die Gnade annimmt. Und der steht unter dem besonderen Zuspruch, dem bin ich gnädig. Und darum ist das überhaupt kein Widerspruch. Wenn hier steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und das ist das, was wir auch jedes Mal, wenn wir Abendmahl halten, bedenken, dass in Jesus Christus der Wille Gottes uns kundgetan wird. Dass wir in Jesus Christus Vergebung unserer Schuld und Sünde haben. Dafür ist sein Blut am Kreuz geflossen. Dafür hat er seinen Leib dahingegeben, die Schmerzen auf sich genommen und getragen, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und darum noch einmal zurück zum Anfang. Weil Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Darum hat uns Gott auch den Auftrag gegeben, für alle Menschen zu beten. Für die einzelne Person neben uns, mit uns. Für die Gemeinde, in der wir stehen, auch für die Missionsarbeit für die weite Welt. Aber wir dürfen dabei den Nächsten nicht vergessen. Und dazu segne uns Gott, dass wir dieses Heil, diese Hilfe wirklich in uns aufnehmen, bewahren und auch danach tun. Amen. Wir singen jetzt ein Lied zur Überleitung zum Abendmahl.